Schönen guten Morgen. Ich möchte mich erstmal bedanken bei dir, Tobias, dass du den Lobpreis übernommen hast. Ich war die ganze Woche krank, ich hatte Grippe und meine Mandeln sind noch ein bisschen entzündet. Zum Reden reicht's, zum Singen gerade vorne ist es ein bisschen schwierig. Deswegen konzentriere ich mich heute auf das hier. Ich habe dazu noch meinen Zettel mit meinen Bibelstellen zu Hause vergessen. Das ist immer super. Aber da muss es so gehen. Immer wenn es in so Zeiten geht von christlichen Feiertagen, dann bin ich so hin und her gerissen. Ich persönlich bin ein Typ, der lebt von was Lebendigem. Ja, ich brauche lebendige Sachen in meinem Leben. Ich bin auch in manchen Dingen ein Ordnungstyp. Ich bin zum Beispiel von meinem Denken her ein sehr starker Analytiker. Ich habe ja auch Mathe studiert und so. Das wird dann nochmal verstärkt. Also ich bin schon ein Analytiker, aber ich bin persönlich für mich jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich lebe nach Formen, ja, oder nach Strukturen. Manche sagen über mich, ich bin so ein bisschen so ein Freigeist, ja, in so manchen Punkten. Also ich, gerade was so geistlichen Dienst angeht zum Beispiel, ja, da bin ich so gerne, sich leiten lassen und so, ja. Ich bin so der Typ, ich stehe dann so auf haitianische Gottesdienste, die gehen so 3 Stunden, alle kommen 1 Stunde zu spät. Und so, das ist so, ha, schön. Das ist Typsache, ja. Aber gerade in so feierlichen Zeiten, ja, gerade auch in der Adventszeit, da spüre ich immer so ein bisschen so einen Schmerz in der Christenheit oder über die Christenheit. Weil wir haben in diesen ganzen feierlichen Zeiten, ja, ob es jetzt Ostern ist, ob es die Weihnachtszeit ist, wir haben so unsere Formen. Das ist auch gar nicht schlecht. Ja. Wir haben unsere Traditionen. Wir haben auch unsere Traditionen unter dem Jahr. Ja. Wir haben unsere Traditionen hier im Gottesdienst. Die sind vielleicht noch nicht ganz so alt, teilweise. Aber wir haben unsere Traditionen. Und Tradition an sich ist auch nichts Schlechtes. Ja? Nur, was ich oft merke, ist, dass die Gefahr besteht, dass wir in Formen, Traditionen und all diesen Dingen, ja, die wir schaffen, die wir uns zurechtlegen, dass wir darin ertrinken und dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Ja? Es gibt so viele Traditionen, die Menschen feiern, die wissen gar nicht, warum sie sie feiern. Und ich persönlich bin da vom Typ so, also wenn ich nicht mehr weiß, warum ich etwas mache, dann mache ich es nicht mehr. Weil dann hat es für mich überhaupt keinen Wert. Dann hat es keinen Mehrwert, außer ein schönes, nostalgisches Gefühl. Ja? So, ach ja, das hat irgendjemand mal gemacht und das macht man halt. Warum macht man das halt? Das ist so etwas da, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sobald ich etwas machen muss, wo ich nicht mehr weiß, warum ich das jetzt machen soll und was für einen Wert das hat, mache ich es nicht mehr. Das war als Kind schon so. Ich habe bei allem diskutiert mit meinen Eltern, wenn die mir irgendwas gesagt haben und ich nicht gleich verstanden habe, was das für einen Sinn macht. Bin ich zu meinen Eltern, warum? Mein Horizont als Kind war ein bisschen beschränkt. Dann hieß es Zimmer aufräumen und mein erster Gedanke war, naja, aber wenn ich jetzt mein Zimmer aufräume, mache ich es ja gleich wieder schmutzig. Weil dann spiele ich ja wieder. Warum muss ich es aufräumen, Mama? Was macht das für einen Sinn, dass es jetzt kurz aufgeräumt ist und dann mache ich es wieder unordentlich? Ja, erklär mir das mal. Also ich war schon immer so. Ja, ich wollte die Sachen verstehen. Ich wollte den Kern der Sache erfahren. Und es geht nicht um ein kognitives Verstehen. Ja, man kann auch Dinge tun, die man kognitiv nicht versteht. Und das ist ganz oft so, weil Gott uns Dinge tun lässt, die wir nicht verstehen. Gerade wenn wir durch den Heiligen Geist geleitet werden, tun wir oft Dinge, die wir nicht verstehen. Das ist völlig in Ordnung, weil das Verständnis, was ich darin habe, ist, Gott hat es mir gesagt, ich soll es tun. Ja. Da muss ich nicht verstehen, was ist jetzt die ganze Fülle und was ist jetzt der ganze Sinn von dem Ganzen. Das muss ich nicht. Aber ich glaube, dass es oft nicht darum geht, dass es etwas ist, was Gott uns sagt und was wir tun sollen, sondern dass wir oft mit toten Formen leben. Und so heißt auch meine Predigt, keine toten Formen. Ja? Keine toten Formen. Leute, ich wünsche mir, und ich predige heute einfach ein bisschen aus meinem Herzen, ich wünsche mir, dass wir lebendig leben. Oder? Das ist doch wirklich das, was wir brauchen. Ein lebendiges, geisterfülltes Leben in der Gegenwart Gottes, weg von toten Formen. Nicht weg von Formen, nicht weg von Regeln, nicht weg von Strukturen, aber weg von toten Formen und toten Regeln und toten Strukturen. Die Bibel spricht ganz, ganz viel über diese Thematik, gerade im Alten Testament. Und ich werde einfach mit euch heute ein paar Bibelstellen durchgehen, wo Grundproblematiken zutage kommen, wo Gott uns aufzeigt, hey, lasst uns überdenken, lebe ich eigentlich noch lebendig im Geist? Lebe ich noch lebendig mit meinem lebendigen Gott oder lebe ich eigentlich eine tote Struktur? Und da können wir anfangen bei der Metaebene, ja, der Gottesdienst. Warum komme ich in den Gottesdienst? Warum mache ich bestimmte Dinge im Gottesdienst? Und wir können auf die ganz kleine Ebene gehen in meinem Leben. Warum mache ich Dinge, die ich tue? Ich glaube, das ist eine super Frage. Eine super Frage. Immer wieder mal zu hinterfragen, warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich tue? Wisst ihr, Christen haben die Gefahr, dass nostalgisch gleichgesetzt wird mit Wahrheit. Richtig? Was alt ist, ist auch wahr. Und was alt ist, ist auch gut. Das ist irgendwie in den christlichen Köpfen bei ganz vielen drin. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes weht. Immer wieder neu. Immer wieder Neues bringt. Immer wieder eine neue Bewegung bringt. Und ihr Lieben, lasst uns das Wehen des Geistes verfolgen. Ja? Das hängt erstmal mit meinem Herzen zusammen und mit dem, wie der Geist mich bewegt. Aber das hängt auch damit zusammen, wie ich das Ganze tue und gestalte. Ja? Wie ich mein Leben gestalte, wie ich mit Menschen rede. Zum Beispiel gibt es Menschen, die meinen, okay, wir evangelisieren jetzt genauso wie in der Apostelgeschichte. Wir gehen jetzt auf die Straße und predigen den gekreuzigten Jesus. Das Problem war, die Menschen damals waren Juden. Ich meine, Petrus sagt selber in der Apostelgeschichte, ihr habt das alles mitbekommen, ihr wisst, wen ihr da gekreuzigt habt, ja. Und ich erzähle euch, wer er wirklich ist. Macht es in Babenhausen hier auf dem Weihnachtsmarkt und die Leute gucken euch an und denken sich, was ist das für ein Spinner? Ich verstehe nur Bahnhof. Ja? Aber wir denken, okay, weil das wurde ja damals so gemacht, also muss ich es heute auch so machen. Die Bibel erzählt uns, dass ganz, ganz viele Menschen ursprünglich total lebendig angefangen haben und Formen hatten und Strukturen hatten, die total lebendig waren, weil sie haben Sinn gemacht. Und sie waren erfüllt mit dem Geist. Und irgendwann wollte der Geist weitergehen, aber sie wollten lieber die Struktur. Und sie wollten nicht mehr den Geist. Sie wollten lieber ihre Sicherheit. Sie wollten lieber das Bekannte und Schöne und das Warme. Aber sie wollten nicht mehr mit dem Geist mitgehen. Und dann haben sie das Leben verloren. Ja, es wurde tot. Und das wünsche ich mir für uns, gerade auch in dieser Weihnachtszeit, dass wir dem Toten absagen. Oder? Das wäre doch mal eine richtig gute Entscheidung. Wir sagen dem ab in unserem Leben, was tot ist und was keinen Sinn macht und suchen das Lebendige, das wirklich Lebendige im Geist. Das gibt es, dieses Leben. Es gibt ein lebendiges Leben im Geist. Eine richtige Erfüllung. Das gibt es. Aber wir finden es eben bei dem, der uns das Leben gibt. In Amos Kapitel 5, das ist ein Prophet im Alten Testament, nach Joel, vor Micha. Amos 5, ab Vers 21. Da sagt Gott was sehr Interessantes. Das Volk Israel, ja, hat sich so eingenistet und lebt so vor sich hin, ja, und es gibt mal gute Könige und dann mal wieder schlechte Könige und so weiter, ja, und dann gibt es die Verschleppung, die Strafe Gottes. Und er sagt zu ihnen, ich bin euren Feiertagen Gram und ich verachte sie und ich mag eure Versammlungen nicht riechen. Das ist mal ein bisschen negative Haltung gegenüber Gottesdienst von Gott. Denkt man sich, Gott, ich meine, warum? Also man versammelt sich ja für dich und die Feiertage sind ja für dich. Wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran. Und ich mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Uiuiui. Also er will keine Opfer, er will keinen Gottesdienst, er will keinen Lobpreis, findet er alles doof. Ja? Und man denkt sich, warum? Hast du das nicht genauso angeordnet, Gott? Das mit den Opfern, das war doch deine Idee. Und das mit der Versammlung, das war doch deine Idee. Und das mit dem Hafenspiel, das war doch auch deine Idee. Und jetzt kommt's. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was war das Problem? Und wir werden gleich darauf kommen, was das Problem ist. Das wird hier schon angedeutet von Gott. Er sagt, ihr macht zwar Dinge, aber da fehlt etwas. Und wenn das fehlt, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Wir können auch Jesaja 1 lesen. Jesaja 1, Vers 11. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Selbe Geschichte. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und ich habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen von mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonde und Jahresfeste. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Warum sagt Gott sowas zu seinem Volk? Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Lernt Gutes tun. Trachtet nach Recht. Helft den Unterdrückten. Schafft den Weisen Recht. Führt der Witwen Sache. Gott sagt sehr deutlich, was über diese Gottesdienstbesucher, in Anführungszeichen, ja. Und es geht nicht darum, jetzt uns alle abzukanzeln, ja. Sondern auch im Neuen Testament betont Gott diese Botschaft und sagt, wenn du zum Hause Gottes kommst, ja, und du hast irgendwas noch zu klären mit deinem Bruder, dann klär das zuerst. Was Gott wirklich gefällt, ist unser Herz. Das sagt er hier. Sie kommen zwar und sie machen Formen. Und sie denken, sie gefallen Gott damit. Ja? Indem sie Formen absolvieren, ja, und ausführen. Und sagen, okay, dann gehe ich in den Gottesdienst, weil das gefällt ja Gott. Und dann singe ich im Lobpreis auch meinetwegen mit, weil das gefällt ja Gott. Aber was, wenn zu Hause alles drunter und drüber geht? Was, wenn du morgens so sauer bist und deine ganze Familie schon wieder abgekanzelt hast zu Hause und dann gehst du in den Gottesdienst und machst Halleluja, gehst wieder heim und bist den ganzen Tag wieder ein Idiot. Ich spreche jetzt mal sehr klar. Ja? Glaubt ihr, die Zeit, die anderthalb Stunden, die ich dann in den Gottesdienst gehe, sind ausschlaggebend für Gott? Das ist eine klare Botschaft, ne? Mehr als alles, behüte dein Herz, sagt die Bibel. Warum? Diese Sachen müssen mit Leben erfüllt werden. Diese Sachen müssen mit Leben gefüllt werden. Ich kann Gott Lobpreis und Ehre bringen und das ist super. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich mache das aus Pflicht, dann bin ich erst ganz am Anfang von meiner Erkenntnis über Gott. Dann bin ich erst ganz am Anfang. Aber wenn ich sage, ich habe Hunger nach Gott, ich brauche Gott, ich will zu Gott, ich brauche diese Gemeinschaft. Und ja, ich will dich loben und preisen, Gott, weil du bist es mir wert. dann glaube ich, haben wir wirklich was verstanden. Und dann glaube ich, kommt Leben in diese Dinge. Glaubt ihr denn, die Lieder, die in der Bibel geschrieben sind, waren Formularlieder? Oh, ich muss jetzt leider ein Lied schreiben für Gott. Weil ich muss diese Woche wieder liefern. Schaut, es gibt eines der ersten Lieder in der Bibel, ist nach dem Auszug durch das Meer. Ja, der Auszug aus Ägypten und der Durchgang durch das Meer. Und Mose fängt an, ein Lied zu singen. Und ich glaube, dieses Lied kam von Herzen. Versteht ihr? Die haben gerade erlebt, wie Gott sie befreit hat aus einer Knechtschaft. Und Mose fängt an zu singen. Und nachdem er seinen Text fertig gesungen hat, der völlig spontan war, weil er saß nicht dran und sagte, Leute, ich muss jetzt mal kurz ein Lied schreiben gehen. Der hat einfach gesungen, was da gerade passiert ist. Und dann kam Miriam und sagt, okay, dann stimmen wir jetzt mit ein. Ja, und das ganze Volk stimmt mit ein. Und sie singen zusammen zur Ehre Gottes. Nicht, weil sie sagen, oh, wenn wir jetzt Gott kein Lied singen, dann bestraft er uns bestimmt. Sondern weil sie erfüllt waren von Gott, von dem, was da gerade passiert ist. Das ist doch wirklich cool, oder? Wenn wir so Gottesdienst feiern, dass wir kommen und sagen, oh nee, Gottesdienst. Wenn du kommst und sagst, oh nee, Gottesdienst, dann bleib daheim. Das interessiert doch Gott nicht. Er ist hier und er ist zu Hause. Ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen eine neue Kirchenkultur bei sowas. Ganz viele Menschen gehen an Weihnachten in die Kirche, weil sie denken, sie müssen. Das interessiert Gott nicht, die Bohne. Denkt ihr, dieses Gebäude ist ihm wichtig? Stephanus, ein Apostel im Neuen Testament, wurde genau wegen dieser Botschaft gesteinigt, die ich gerade gesagt habe. Er hält eine Predigt in der Apostelgeschichte überliefert und er erzählt von Gott und von Jesus und seinem Reich, ja. Und die Stimmung wird immer angespannter, ja. Und am Ende sagt er in Apostelgeschichte 7, Vers 48, er redet über das Haus des Herrn, ja? Und dann sagt er plötzlich, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. So wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr. Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welche Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und ihr habt es nicht gehalten. Stephanus wurde aufgrund dieser Botschaft gesteinigt. Es ging ihnen durchs Herz, steht drin. Das traf sie mitten rein. Aber sie knirschten mit den Zähnen, weil sie wussten, er hat recht. Aber sie wollten es nicht ändern. Sie wollten es nicht wahrhaben. Er sagt, denkt ihr, dieses Gebäude, dieser Tempel, das ist Gottes Wille? Die Menschen stellten etwas Menschengemachtes über etwas Gottgemachtes. Wisst ihr, was der wahre Tempel Gottes ist? Du. 1. Korinther 6. Wir aber sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und die Menschen stellen etwas Menschengemachtes über was Gott gemacht ist. Der Tempel ist kostbarer als der Mensch. Und das ist nicht Gottes Wille. Das war eine tote Form. Dieser Tempel war von Gott angeordnet bei Salomo. Definitiv. Definitiv. Aber er hat seinen Wert verloren gehabt. Weil die Menschen haben ihn nur noch gebraucht als eine Form, als eine Struktur. Aber in diesem Tempel war kein Leben. Gott hat in diesem Tempel nicht mehr gewohnt. Ja? Der Tempel stand noch da, aber Gott hat nicht mehr drin gewohnt. Er hat eine Zeit lang drin gewohnt gehabt. Aber sie haben ihn rausgetrieben. Wie auch Jesaja gesagt hat, wo ich gelesen habe, ja, ihr zertretet meine Vorhöfe. Ja, dann lasst das bleiben. Ihr braucht nicht kommen. Wir müssen nicht in Formen treten und denken, wir gefallen damit Gott. Formen sind hilfreich. Gottesdienste sind gut und dieses Gebäude ist super. Weil hier können wir uns versammeln, hier haben wir Technik und es hilft uns. Aber wenn wir anfangen, das in den Vordergrund zu stellen, und das machen ja die meisten Menschen in Deutschland, in der Adventszeit. Worum geht es denn den Menschen? Ja? Es muss alles schön kuschelig sein. Und ja, die Traditionen wahren. und die Erinnerungen rauskramen. Und es geht um Familie, das geht um schön warme, kuschelige Zeiten. Ja? Und das ist alles gut. Aber das ist nicht das Leben. Das ist nicht das Leben. Weil an Weihnachten reißen sich dann alle Familien zusammen und versuchen nicht zu streiten. Und nach 2 Weihnachtsfeiertagen sind alle so gestresst, dass sie sich nur noch anfahren. Und ich denke mir, ja, das macht ja voll Sinn. Das macht ja, was soll das dann? Dann spiele ich einen Tag schön und am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Das ist nicht das Leben Gottes. Das Leben Gottes, glaube ich, ist anhaltender. Das glaube ich. Und ich sage nicht, dass es bei mir zu Hause immer harmonisch ist. Ja? Aber was ich auch nicht versuche, ist, irgendwo hinzugehen und so zu tun, als wäre das in Ordnung. Wenn ich Predigt habe und ich streite am Morgen mit meiner Frau, was passiert? Wisst ihr, was mir ganz, ganz wichtig ist? Bevor ich predige, muss ich es geklärt haben mit meiner Frau. Das muss ich. Sonst kann ich nicht frei predigen. Was soll ich dann den Leuten sagen? Ich habe am Morgen mit meiner Frau gestritten und ich will es nicht klären. Gehe in den Gottesdienst und sage, vergebt einander. Das kann ich doch gar nicht. Das geht nicht. Tote Formen bringen uns nicht weiter. Ja? Und es ist oft Typsache. Dieser Punkt ist vielleicht mehr eine Herausforderung für die Strukturtypen. Ja? Weil man hinterfragen muss, okay, welche Strukturen machen wirklich Sinn? Es gibt Gemeinden, die überfüllen sich so mit Strukturen, dass jedes Leitungstreffen nur noch um Struktur geht und nicht mehr um Geistliches. Finde ich schade. Ja? Wenn eine Gemeinde sich nur noch am Leben hält, weil man über die Struktur reden muss, aber nicht mehr über den Geist Gottes. Nicht mehr eine geistliche Bestandsaufnahme machen kann, weil dafür keine Zeit mehr ist. In Kolosser 2 steht etwas sehr Interessantes. In Kolosser 2, Vers 16 steht: Lasst euch von niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Christus. Das finde ich so einen tollen Vers. Es ist ein Schatten des Zukünftigen. Wisst ihr, wir reden manchmal von den Dingen, als wären sie das Wahre, ne? Und als wären sie das schon gewesen. Wir reden über Gestaltungen meines Lebens. Wir reden über die Gestaltung von Feiertagen, ja, und wir reden über die Gestaltung von Weihnachtsgottesdiensten. Und wir denken, das ist die Essenz. Und wir streiten darüber, ja. Auch zu Hause, wir streiten über Formen, Strukturen. Wir streiten über theologische Fragen. Ja, hier geht es auch um theologische Fragen. Ja, was darf man jetzt essen und trinken? Ne? Muss jetzt eigentlich jeder Christ vegan sein, weil Adam und Eva waren ja irgendwie auch vegan und so. Leute, es gibt Christen, die streiten sich darüber. Ernsthaft. Und die schreiben da Artikel theologisch, warum jeder Christ vegan sein muss. Und ich denke mir, wo ist da Jesus? Hat Jesus irgendwas über vegan Leben gesagt? Irgendwas? Er hat zu den Pharisäern gesagt, ihr reinigt alle Gefäße und schaut, dass alles sauber ist, aber eure Herzen sind nicht gereinigt. Und er sagt, das ist doch nur ein Schatten. Es ist ein Schatten des Zukünftigen. Und das finde ich so interessant, weil beim Schatten gibt es 3 Komponenten. Es gibt ein Licht, es gibt einen Gegenstand und dann gibt es den Schatten, der durch das Licht geworfen wird. Ja? Das heißt, Ich bin noch nicht mal ansatzweise an der Quelle des Lichts, wenn ich den Schatten anschaue. Weil zwischen dem Schatten und dem Licht steht noch der Gegenstand, um den es sich handelt. Und wir reden über diese Schatten, als wäre es das Wahre. Ja. Und dabei sagt Gott, erstmal ist das nur ein Abbild von dem, was ich da gemacht habe. Und dahinter bin ich als Licht. Ich erzeuge ja den Schatten. Ich wollte euch etwas zeigen. Ich wollte euch eine Ahnung geben von dem, was ich möchte. Und ich glaube, das ist so wichtig. Dass wir neu, gerade auch in dieser Weihnachtszeit, in aller Sentimentalität und in aller Nostalgie, die auch richtig und gut ist, da ist nichts Falsches dran, aber dass wir aufpassen, den Schatten nicht zum Gegenstand zu machen, sondern das zu suchen, was die Wahrheit Gottes ist. der Schatten des Zukünftigen. Das heißt, es gibt etwas, das zukünftig ist. Und das ist die Wahrheit. Und der Hebräerbrief redet sehr viel darüber. Ich liebe den Hebräerbrief. Es ist ein sehr toller Brief, meines Erachtens nach, weil er so viel Wahrheit hat über Jesus und über seine Rolle, auch für uns. Und noch viel tiefer geht auch in das hohe Priestertum Jesu und so weiter. Es ist sehr theologisch und es ist auf sehr jüdischem Kontext basierend. Aber auch hier finde ich es so toll, wie der Schreiber das sagt in Hebräer 8, Vers 5 über die Priester. Sie dienen nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. So wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Alles im Alten Testament ist ein Schatten auf Jesus. Und das finde ich so faszinierend. Alles, was wir hier lesen, die ganzen Formen, Strukturen, das war nie dazu gedacht, dass das das Leben bringt. Das haben die Leute nicht verstanden. Und wir als freikirchliche Christen sagen oft, waren die doof. Ne? Warum haben die das nicht kapiert? Und ständig fallen sie wieder von Gott ab. Und dann sind die so gesetzlich. Das sind wir. Das sind wir. 1. Korinther sagt, es ist uns aufgeschrieben zur Warnung. Es ist für uns. Es ist für uns aufgeschrieben worden, damit wir nicht denselben Fehler machen. Damit wir nicht denselben Fehler machen und unser geistliches Leben sterben lassen, weil wir uns zu viele Gedanken darüber gemacht haben, wie oft und wann ich jetzt beten muss. Wie der Lobpreis gestaltet sein muss. Es gibt, Leute, es gibt theologische Abhandlungen en masse, welche Instrumente ich im Lobpreis verwenden darf. Das können die Leute machen, aber das ist nicht mein Spielfeld. Mein Spielfeld ist die Errettung der Seelen. Und ich glaube, dass eine Seele weder gerettet wird, wenn ich Schlagzeug im Lobpreis habe, noch wenn ich eine Zimbel im Lobpreis habe. Das rettet niemanden, wenn ich jetzt plötzlich mit Zimbel und Harfe spiele. Nur weil es in der Bibel so drinsteht, weil das David gemacht hat. David hatte kein elektrisches Schlagzeug und keine E-Gitarre zur Verfügung. Ja, aber das... So denken wir oft, oder? Wir machen uns Gedanken über Dinge und wir erheben ihre Wichtigkeit. Ja. Und das ist dieser Stress in der Adventszeit. Ich glaube, deswegen kommt dieser Stress oft. Weil wir uns so viel Gedanken machen und wir müssen es auch jedem recht machen. Und dann sind da die beiden Familienfeiern, ne? Irgendwie die Familienfeier der Schwiegereltern und die Familienfeier der eigenen Familie. Und man weiß nicht, was ist jetzt eigentlich schlimmer. Ja? Und dann muss ich es denen da recht machen und die sind wieder so anders und hier muss ich mich so benehmen und da und darf ich da so gekleidet kommen. Wisst ihr, wie schön das wäre, wenn man einfach wohin gehen könnte, zum Beispiel in den Gottesdienst und man muss sich null Gedanken machen, wie man gekleidet ist. Ja, einfach, ich ziehe mich an. So, ich bin da auch ein bisschen nachlässig. Manchmal, meine Frau muss mich manchmal stoppen, wenn ich zur Haustür rausgehe. Weil ich bin so, ich nehme die erste Hose im Schrank und das erste T-Shirt und den ersten Pulli. Und wenn die farblich nicht zusammenpassen, dann merke ich das nicht. Okay, es kann sein, dass manchmal mich Leute ansprechen und sagen, sag mal, Dave, wie läufst denn du rum? Und also so predigen sollte man auch nicht. Okay, dann, ich will die Leute gewinnen, ja, dann versuche ich auch, das, mich zu bessern. Aber wisst ihr, wie entspannt das ist, wenn man einfach morgens aufsteht und man muss sich nicht eine halbe Stunde Gedanken machen, wie die Leute mich jetzt angucken, wenn ich so aus dem Haus gehe. Das ist wirklich entspannt. Und auch wenn ich manchmal den Friseurtermin verpasst habe, meine Haare stehen irgendwo hin, okay, dann gehe ich so aus dem Haus. Aber ich kann doch trotzdem Menschen lieben, auch wenn meine Haare dahin stehen. Ja? Seht ihr, Jesus sagt einmal, was wollt ihr denn sehen? Ne? Die Leute haben sich immer beschwert. Was wollt ihr denn sehen? Bei Johannes dem Täufer habt ihr gesagt, der ist irre, weil der ist rumgelaufen wie der Allerletzte. Ne? Hier in so Fell und dann Heuschrecken gegessen und so. Und bei Jesus sagen sie, er ist ein Säufer. Ja, was jetzt? Ne? Gesellschaftlich angepasst oder kontragesellschaftlich? Wir können es den Leuten nie recht machen, Leute. Das sind auch tote Formen. Wenn ich versuche, es allen recht zu machen. Das ist einfach Quatsch. Und das kann ganz schnell ein Druck in der Adventszeit werden. So. Auch super Thema. Weihnachtsschmuck am Haus. Oh, toll. Und mein Nachbar hat wieder was Neues gekauft. Und jetzt muss ich da auftrumpfen. Ja? Es ist hier nicht ganz so schlimm wie in Amerika. Ich glaube, da geht es richtig ab bei sowas. Aber versteht ihr, das sind Sachen, die uns eigentlich töten. Wenn ihr mal überlegt, wie viel Zeit ihr schon für bestimmte Dinge verwendet habt, die jetzt kaputt sind. Ja? Das ist für mich zum Beispiel etwas, das frustriert mich. Wenn ich überlegt habe, oh ja, irgendwie kaufe ich jetzt das oder das oder das und was gefällt mir besser. Und ich habe 2 Stunden am Computer verbracht, um herauszusuchen, was jetzt genau ideal passt. Und nach einem Jahr ist das Ding wieder kaputt. Wo ich mir denke, oh. Also ich glaube, ich wäre mit allen Sachen ausgekommen. Ja? Oder dann geht man shoppen. Oh, ich hasse shoppen gehen, wirklich. Das ist schön. Wenn manche es lieben, ich hasse shoppen gehen, weil ich laufe da durch. Und mein Kopf sagt, ich brauche eine Hose. Und dann gehe ich hin und nehme eine Hose. Und dann denke ich mir, okay, dann bin ich jetzt ja fertig, oder? Aber in unserem Kopf fängt dann sowas an, ja, vielleicht finde ich ja noch was Besseres. Ne? Und dann hängt man die sich schon mal in seine Umkleidekabine und dann legt er sein deutsches Handtuch rein, ja, damit da niemand anders reingeht. Und dann geht man weiter und oh, die, vielleicht ist die noch besser. Und dann habe ich irgendwann 10 Hosen im Schrank hängen und man weiß nicht, welche ich jetzt kaufen soll. Und irgendwann schaue ich auf die Uhr und ich merke, ich bin jetzt seit 2 Stunden im Laden, obwohl ich einfach nur eine Hose brauche, damit ich nicht nackt rumlaufe. Ich brauche eine Hose. Ich muss doch nicht jetzt auf den Laufsteg gehen, ja. Und ein Model sein. Ich brauche eine Hose. Ich brauche was zum Anziehen. Ja, versteht ihr? Das tötet uns. Das macht uns einfach fertig. Das klaut unsere Zeit. Es gibt so Tage, das wisst ihr selber. Da haben wir den ganzen Tag mit Gedanken verbracht über irgendwas. Und am Ende des Tages sind wir so schlapp, obwohl wir nicht mal was gemacht haben. Aber einfach, weil wir uns ständig mit Dingen beschäftigt haben, die uns gar kein Leben geben. Jesus selber sagt in Matthäus 6, warum macht ihr euch ständig Gedanken über Essen und Kleidung und so weiter? Trachtet nach dem Reich Gottes. Der Rest fällt euch zu. Ja? Der Rest fällt euch zu. Am liebsten würde ich allen Jugendlichen sagen, ey, wie du dich zu kleiden hast, das lernst du schon. Verwende jetzt deine Zeit, um was Sinnvolles zu machen. Als Erwachsener, da wirst du genug Probleme haben. Ja? Aber wie du dich kleiden musst und was dein Stil ist, das findest du schon raus, was dir gefällt. Keine Sorge, mach dir da nicht so viel Gedanken, sondern beschäftige dich mit Dingen, die dir Leben geben und die wirklich langfristig halten. Stile kommen und gehen. Und dann richten Leute ihr Haus ein und holen sich da, was weiß ich, für Experten. Und in 10 Jahren ist deine Hausgestaltung schon wieder out. Ja? Ich kenne mich da jetzt aus, weil ich baue gerade. Ja, das ist doch so. Wenn wir wieder in den Kolosserbrief gehen, Kolosser Kapitel 3. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was dem auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Trachtet nach dem, was himmlisch ist. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll in dieser Adventszeit. Wirklich sich Gedanken zu machen, okay, das ist eine Zeit, wo Menschen sensibel sind für die Botschaft Gottes, weil es die ganze Zeit um sie rumschwirrt. Sie sehen die ganze Zeit doch etwas von dieser Botschaft. Lasst uns danach uns ausstrecken, dass mein Dezembermonat oder der restliche Dezembermonat etwas wird, wo ich mir Schätze im Himmel sammle, wo ich Menschen gewinne, wo ich Menschen was Gutes tue. Ich weiß, es ist schwierig und meine Frau und ich sind auch gerade am Überlegen, wie wir unsere Weihnachtsfeiern oder unsere Heiligabende gestalten wollen. Und ganz ehrlich, ich verurteile wirklich niemanden, ja, wie er sein Weihnachten feiert. Jeder muss sein Weihnachten feiern, wie er will. Jesus sagt eine sehr interessante Sache aber, gerade über so Feste und Einladungen. Er sagt, ihr könnt euch gegenseitig als Freunde einladen, ist alles schön und gut, aber einen himmlischen Lohn bekommt ihr dafür nicht. Das ist alles richtig und gut. Einen himmlischen Lohn bekommt ihr, wenn ihr Leute einladet, die einsam sind und die es brauchen. Und die euch nichts zurückgeben können, die euch auch nicht zurück einladen können. Das sind Dinge, die euch einen himmlischen Lohn verschaffen werden. Und wisst ihr, ich wünsche mir das selber für mein Leben viel mehr. Weil da merke ich, ist noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Da ist noch ganz viel Luft nach oben in meinem Leben. Wirklich zu sagen, ich trachte nach dem, was wirklich himmlisch ist und was einen himmlischen Lohn bringt und was Gottes Wille ist. Wir können unser Leben hier so gestalten, ja. Und es ist toll und wir können tolle Zeiten haben mit unseren Freunden und Verwandten. Aber ich habe erlebt, dass wenn ich auch mal Dinge aufgebe für Menschen, die was brauchen, das erfüllt wirklich. Das ist wirklich erfüllend. In Philipper 3 steht da auch noch mehr. Der Zeit wegen lese ich das jetzt nicht. Die Frage ist immer, was ist mein Fokus? Was ist mein Fokus? Und in Römer 8 steht da was sehr Interessantes. Die fleischlich sind oder irdisch sind, die sind fleischlich gesinnt. Und die geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und himmlisch gesinnt sein oder geistlich gesinnt sein ist das Leben. Wir haben die Wahl, worauf wir unseren Fokus lenken. Ich habe angefangen, bestimmte Dinge aus meinem Leben rauszuschmeißen. Immer wieder. Ja? Immer wieder. Dinge rauszuschmeißen aus meinem Leben, die mir einfach nicht gut taten. Das kann Musik sein, ja. Ich habe mal als Jugendlicher meine Mediathek durchgegangen und ich habe über 100 Lieder, glaube ich, rausgeschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, was die da singen oder rappen oder sonst irgendwas, das ist überhaupt nicht konform mit dem, was ich glaube. Ja? Die singen da von so schrecklichen Sachen und von Dingen, die ich niemals tun würde und ich höre mir diese Musik an. Und ich habe einfach gesagt, Gott, ich möchte jetzt vertrauen und ich glaube, dass das, was du mir gibst, viel besser ist. Also schmeiße ich es raus aus meinem Leben, weil das tötet mich. Das bringt mich um. Das raubt mir einfach Kraft. Kennt ihr das? Man will abends entspannen und dann guckt man einen Film. Und es gibt so Abende, da ist Filmgucken total super. Und ich liebe auch Filme gucken. Aber es gibt so Abende, da gucke ich einen Film. Und nach dem Film bin ich noch ausgelaugter als vorher. Weil der Film hat mir gar nichts gegeben. Ich war währenddessen zwar total gut beschäftigt, aber sobald der Abspann kommt, fühle ich mich leer. Und ich merke, toll, jetzt habe ich den ganzen Abend damit verbracht, diesen Film zu gucken und nach dem Film geht es mir auch nicht besser. Kennt ihr das? Das finde ich total schrecklich. Und ich bin totaler Filmliebhaber. Ich gehe jetzt am Mittwoch in den neuen Star Wars Film mit meinem Dad, in die Premiere. Ich liebe Star Wars. Hab immer mit meinem Dad alle Kinofilme angeguckt. Seit ich ein Jugendlicher bin. Aber ich glaube, manchmal müssen wir uns überlegen, Gott, brauche ich gerade Leben? Brauche ich gerade etwas mit Substanz? Oder muss ich etwas rausschmeißen, was mir sogar Leben raubt? Das können Sachen sein, die ich im Alltag mache, weil ich Leuten gefallen möchte. Das können Sachen im Alltag sein, die ich mache, weil ich Gott gefallen möchte. Das können Sachen sein, die ich mir selbst auferlegt habe. Ja. Mir selbst Regeln gesetzt habe, die aber mir gar nichts bringen. Dinge, wo ich denke, ich muss mir selbst was beweisen. Oder anderen was beweisen. Diese Dinge rauben uns Leben und Kraft. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eigentlich in der Adventszeit nicht die ganze Zeit gestresst sein müssen. Und in Panik sein müssen. Und kriege ich das alles hin? Ich verstehe, dass die Weihnachtszeit Stress mit sich bringt, weil man hat viel Termine und das geht mir genauso. Aber der Fokus muss ein anderer sein. Und ich glaube, dass wir gerade in der Adventszeit umso mehr die Gemeinschaft mit Gott brauchen und ihm sagen müssen, Gott, gerade in dieser Zeit, wo es oft stressig wird, lenk meinen Fokus auf dich. An der Familienfeier mit meiner komischen Verwandtschaft aus dem Norden. Ja, bitte hilf mir, Liebe zu sein. Ja, nicht nur an die Weihnachtsfeier zu gehen und zu hoffen, oh, hoffentlich gibt es nicht wieder diese eklige, was weiß ich. Ja, sondern lass mich da hingehen und ein Licht sein für dich. Lass mich da hingehen und auch meine Verwandtschaft lieben, mit denen ich oft Stress habe. Lass mich zu der Geschäftsweihnachtsfeier gehen und nicht einen auf, ich bin der coolste Mitarbeiter machen, sondern Lass mich die Menschen lieben. Lass mich deinen Willen tun. In Johannes 4 zum Abschluss steht, wie wir wirklich erfüllt werden mit Leben. Und auch da ging es um tote Formen und um lebendige Formen. Johannes 4, Vers 13. Jesus bekommt Wasser angeboten von einer Frau und er sagt, weißt du, ich habe Wasser zu geben. Und wer von dem Wasser trinkt, das du mir gibst, der wird wieder durstig werden. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht mehr dürsten. Und er wird ein Brunnen des Wassers des Lebens sein. Das finde ich so stark. Das ist der Anspruch, den wir haben sollten. Nicht, dass wir ständig ausgetrocknet und wieder Wasser und ausgetrocknet und wieder Wasser, sondern dass der Brunnen, die Quelle in mir ist. Gott in mir, der Heilige Geist in mir, die Quelle des Lebens in mir. Ich brauche sie gar nicht mehr suchen. Ich habe sie in mir, das strömt da raus, zack. Ich muss halt nur ab und zu gucken, dass ich die Steine von der Quelle runternehme, dass ich es nicht zubaue, dass ich es nicht verdecke, ja? Sondern dass ich es fließen lasse. Und das geht nur im Geist. Das geht nur, wenn wir durch den Geist leben und uns vom Geist leiten lassen. Und ich glaube, dann werden wir auch wieder neu in dieser Adventszeit wirklich erfüllt werden. Und uns nicht denken, oh bitte Dezember, geh vorbei. Sondern wir werden erleben, und das wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Adventszeit, in der Weihnachtszeit und auch im Neujahr, dass es eine Zeit wird, wo wir erleben, oh Gott, ich verstehe wieder viel mehr, was du eigentlich für uns getan hast. Was du aufgegeben hast im Himmel. Du hattest alles. Du kamst als Mensch. Und du kamst nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Herr, das soll mich erfüllen. Und das soll mich inspirieren. Und das soll mich leiten. Und ich glaube, dann werden wir einen total spannenden, aber einen total erfüllten Dezember haben. Und das wünsche ich euch. Amen.